Lieber Vater, da kamen wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, zum persönlichen Glauben an dich und dachten damals, wir hätten verstanden, was es bedeutet, Gnade erfahren zu haben. Aber dann hast du uns Jahre und Jahrzehnte der Gottesgemeinschaft geschenkt und je länger wir mit dir und dem Sohn verbunden sind, desto mehr begreifen wir, was in diesem Lied steht. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und so gehören auch wir zu diesen Jesus-Leuten, die deine Barmherzigkeit rühmen. Je länger, je mehr, desto mehr aus dem Verstehen unseres Herzens heraus, was du uns geschenkt hast. Und so danken wir dir jetzt auch ganz herzlich für diesen Sonntag. Danken dir für das, was du hineingelegt hast in deiner Güte und Barmherzigkeit. Danken dir, dass du heute Abend uns hier noch einmal zusammenrufst und wir still werden können, uns konzentrieren können, uns ausrichten können auf ein solches Lebenszeugnis der Gottesbegegnung. Wir profitieren für unser eigenes geistliches Leben, wenn wir hineingucken in das, was du früheren Generationen anvertraut hast und wie du sie geführt, gesegnet, bewahrt, bestätigt und zum Ziel gebracht hast. Und so bitten wir dich jetzt auch um deinen Segen für diesen Abend, dass über dem Lebenszeugnis du selbst groß wirst, unser Herr und Meister. Auch an diesem Abend beten wir wieder für unseren Hebräischkurs, der hinten stattfindet. Gib ihnen einen guten Abend, dass sie Freude und Impulse erfahren über deinem Wort und über der Sprache des Alten Testamentes. Danke, dass deine Augen offen sind über diesem Haus und dass dein Segen auf uns ruht. Wir preisen dich und ehren dich, unseren Gott. Amen.
Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das haben die Missionare der Basler Mission bis hinauf auf die Usambara-Berge von Tansania getragen. Als wir eines Morgens am Sonntag aufwachten, hat der kleine Posaunenchor von Afrikanern mit seinen verbeulten Instrumenten das gespielt. Und dann hat die Friedel Wohlrab, eine Tochter des ersten Pioniermissionars, dort oben, wo die Usambara-Pfeilchen herkommen, auf diesem Hochgebirge gesagt, das Lied wird gesungen, wenn ein Kind geboren ist. Das wird gesungen, wenn eine Ehe geschlossen wird und wenn jemand zu Grabe getragen wird. Das ist Geist der Basler Mission, der ersten Basler Mission gewesen und einer der Mitbegründer der Basler Mission, einer der Förderer der Basler Mission, 1812 gegründet, war Gottlieb Wilhelm Hoffmann, der auch der Gründer von Korntal war. Hier habe ich ein etwas jugendliches Bild von ihm vorne angebracht am Pult. War die Lebensmelodie für ihn, zwar in einem Pfarrhaus aufgewachsen, aber der Pfarrer war pedantisch, so ein sturer Pfarrer, dass später Gottlieb Wilhelm Hoffmann, der von Beruf Notar war, gesagt hat, wenn du ein christliches Werk beginnst und willst, dass nichts daraus wird, dann musst du 2 oder 3 Theologen in den Vorstand berufen. Er hat gewusst, dass eigentlich vorwärtsweisende, und hier in Langenstein behaue ich, muss man das nicht dazu sagen, eigentlich vorwärtsweisende geschieht durch Laien. Wir Theologen sind durch unsere Ausbildung immer rückwärts orientiert, dass wir wissen, was die alten Hebräer gedacht haben, bis wir endlich zu den Problemen kommen. Also Hoffmann hat bei seinem Vater gelernt, dass das furchtbar rückwärts gewandt. Das stimmt hier in Langenstein behaue nicht. Besonders nicht an diesem Sonntag. Ich habe heute den Eindruck, liebe Schwestern und Brüder, wir könnten vor einer Erweckung stehen. Alles bereit. So hat nicht Louis Harms gepredigt, so hat Ludwig Hofacker nicht gepredigt. Alles bereit, dass Gott seinen Segen gibt. Und dass wir multiplizieren, was wir hier an Impuls mitbekommen. Also damals war eine ganz geistlich trockene Zeit. Und das Einzige, was der Vater konnte, war furchtbar streng. Gottlieb Wilhelm Hoffmann hat gesagt, ich habe in jedem Jahr 365 Mal Schläge bekommen, im Schaltjahr 366 Mal. Deshalb hat er bei seiner eigenen Kindererziehung, ist er ohne Schläge durchgekommen, mit Milde. Gottlieb Wilhelm Hoffmann ist also in einem sehr pedantisch geführten Pfarrhaus aufgewachsen. Auch die Mutter hat nicht viel Zeit für die Kinder gehabt. Später hat der Vater gesagt, der eine meiner Söhne ist ein Strolch geworden und der andere ist ein Narr geworden. Weil der Gottlieb Wilhelm Hofmann sich zu den Pietisten gehalten hat, das war aber gar nicht selbstverständlich. Denn sobald er aus dem strengen Elternhaus heraus war und zur Schreiberlehre, das ist ja so eine niedere Juristenlaufbahn, heute würde man sagen Verwaltungsdienst, als er da eintrat in Calw, hat er gesagt, jetzt will ich das Leben lebens fechten, reiten, furchtbar viel Schulden gemacht. So viel Schulden, dass er verzweifelt war, ich muss in der Nagold kann man sich zwar nicht ertränken, so viel Wasser hat sie gar nicht, aber ich muss mir das Leben nehmen, das geht nicht mehr gut. Und hat gebetet, lieber Gott, wenn es dich gibt, sorg du irgendwie dafür, dass das doch noch geregelt wird. Aber dann hat er gesagt, lieber Gott, halt, nein, das Gebet gilt nicht. Wenn du mir helfen würdest, dann müsste ich ja mein Leben ändern. Dann müsste ich mit dir rechnen. Und am nächsten Morgen klopft es an der Tür, es kommt ein Bote von einer reichen Müllersfrau, die entfernt mit ihm verwandt war. Die lässt ihm mitteilen, ob sie ihm helfen könnte. Und da hat er gesagt, nein, danke, ich brauche nichts, war ihm peinlich. Und der Bote hat gesagt, doch, die Müllersfrau will etwas wissen. Und da hat er offen ihr geschrieben, ich habe mich in Schulden verrannt. Und sie hat alle Schulden bezahlt und darüber hinaus ihm noch ein Kapital gegeben. Und da hat Hofmann gewusst, jetzt muss ich mein Leben ändern. Gott hat ihn dann zu einem guten Chef geschickt, einem Verwandten des berühmten Pfarrers Flattich, zu dem Schreiber Flattich. Und der hat den jungen Hofmann versorgt mit guten Büchern. Steinhofer, Prastberger, Predigtbücher. Und hat es weiter gesagt dem Pfarrer Machtolf von Möttlingen. Der hat einmal in einer Art Rucksack 12 Lutherbände, Großausgabe, hergeschleppt nach Ostelsheim. Und Hofmann hat sich vertieft in die Bücher, konnte später sagen, wessen Buch du liest, dessen Geist kommt über dich. Was würde er heute erst sagen, in Zeit des Fernsehens. Gell? Also, muss wissen, was man sich, ich bin doch kein Kuttereimer, der alles in sich hineinstopft. Ich brauche gute Kost. Und Jesus hat diese Lektüre benutzt, dass das Leben des Gottlieb Wilhelm Hofmann schon in jungen Jahren ganz entschieden wurde, ich möchte Jesus gehören. Wenn er später in der Gemeinde, die er gegründet hat in Korntal, am Ostermorgen bei der Auferstehungsfeier mit einem großen Sprachrohr über die Gräber weggerufen hat, er lebt, dann war das die Parole, von der er selbst lebte. Mir ist Erbarmung widerfahren und er, Jesus, lebt, so wie wir es heute Morgen auch bezeugt bekommen haben. Jetzt darf ich Sie einfach, und ich danke Ihnen dafür, am Abend dieses so eindrücklichen Tages mitzunehmen zu einem kleinen Spaziergang durch dieses Korntal, das Gottlieb Wilhelm Hofmann 1819 gegründet hat. Also nach jenen furchtbaren Hungerjahren 1817, 1818, unvorstellbarer Hunger in Europa, besonders im Süden von Deutschland. Die Ernten waren ausgeblieben, Armut, Trunksucht, Diebstahl. Das Land war verheert und es waren die Folgen der napoleonischen Kriege noch gar nicht ausgestanden. Bettlerbanden von Kindern, was man heute in Rumänien sagt, Straßenkinder oder sowas, haben die durchzogen. Die einzelnen Kommunen, die Dörfer, konnten die verwaisten Kinder nicht mehr versorgen, die Armenhäuser nicht mehr bezahlen, haben die Kinder auf die Straße geschickt, von Dorf zu Dorf. Furchtbar viel Not. Und aus dieser Not heraus sind viele Familien ausgewandert. Letzte Hoffnung, damals war Russland Auswanderungsland, schon die Katharina, die Große, hatte gesagt, ihr kriegt 100 Jahre steuerfrei und ihr braucht nicht Militärdienst, ihr dürft siedeln auf gutem Boden. Auch der Zar Alexander I. hat diese Einladung wiederholt, sind viele Menschen ausgewandert. In jener Zeit wurde Korntal gegründet. Aber bevor wir in die Geschichte gehen, nehme ich Sie einfach mit zu einem kleinen Spaziergang durch Korntal. Wir beginnen auf dem Saalplatz, genannt nach dem etwas scheunenartig gebauten Gebäude, dem großen Saal. Bloß einen kleinen Dachreiter obendrauf, ein kleines Glöckchen und als Wetterfahne das Lamm mit der Siegesfahne, heute Morgen auf den Bannern gehört, Jesus lebt, Jesus siegt. Ich lese gerade ein dickes Buch durch über die Geschichte des Pietismus, bin überrascht, dass Wissenschaftler jetzt plötzlich sagen, wir haben den Pietismus verkannt. Was der für Auswirkungen hatte auf Musik, auf Geistesleben, Philosophie, Baustile. Graf Zinzendorf hat gesagt, ach, die Kirchengebäude, die Kathedralen sind nichts. Wir brauchen die Festsäle der Schlösser. Das Festlichste, was es gibt, in weiß gehalten, von Kerzen beleuchtet, ist der Ort für Gottesdienste. Königsfeld, schauen Sie mal an, vor allem Herrnhut, die schönen Herrnhut. So hat Korntal diesen Stil übernommen des großen Saals, auch heute in weiß gehalten. Dort feiern wir unsere Gottesdienste, Frühgottesdienste war 200 Leute, Hauptgottesdienst 700, 800 Leute. Natürlich, weil wir auch einen guten Pfarrer und Prediger haben, der von der Langensteinbacher Höhe geprägt ist, den Michael Wanner. Da sind schon Auswirkungen da. Also Gott kann es schenken durch Menschen, dass Impulse weitergehen. Prächtiges Leben, als heute Morgen bei den Abkündigungen all die Kreise genannt wurden, Feste gefeiert werden, Jugendgottesdienste, habe ich gedacht, wir freuen uns, dass wir hier verschwistert sind, dass Gott in Korntal und hier auf der Lahöhe so ein Leben schenkt. Wir verlassen den Saal, gegenüber ist die Galerie, eine kleine Ausstellung und ein Israelladen. Von allem Anfang an war Korntal verbunden mit dem Geschick der Juden, des Volkes Israel. An dem Platz, an dem früher das große Bildungsinstitut, das Töchterinstitut war, viele der schwäbischen Lehrerinnen, Höhen und Lehrerinnen, waren geprägt durch das Töchterinstitut. Aber der Baugrund ist in Korntal furchtbar schlecht. Es ist so Gipskäuper, der durchs Grundwasser ausgewaschen wird. Am Schluss war das Töchterinstitut baufällig geworden. Heute steht das prächtige Rathaus auf Betonsäulen. Und wir gehen weiter am CVM-Häusle und am Schlosshotel, das ehemalige Landschloss, das einzig da früher im Gelände stand, als Gottlieb Wilhelm Hoffmann sich diese 100 Hektar da in der Gegend gekauft hat. Das ist heute ein Hotel im Besitz der Brüdergemeinde, vornehm. Wenn man überhaupt keinen Parkplatz mehr bekommt vor lauter Porsche, dann hat Porsche da seine Vertreterversammlung. Also ist ein hochgeschätztes Hotel. Wenn Sie mal schön Wochenende verbringen wollen, kommen Sie zu uns nach Korntal. Gottesdienst gleich nebenan. Dahinter das Gemeindehaus, CVM-Häusle vorbei und dann kommt schon der alte Friedhof. Begräbnisgarten oder Auferstehungsgarten genannt, gleich links vom Eingang das Grab von Samuel Hebig, dem großen Indienmissionar mit seinem langen Bart, der auf den indischen Götzenfesten erschienen ist, bis man ihn mit den Tempelelefanten weggejagt hat. Dahinter das Grab von Rebmann, der als erster Weißer den Kilimanjaro entdeckt hat. Daneben das Grab von Dr. Ludwig Krapf, dem großen Tansania-Missionar, bei der Feier der großen Kirche in Ostafrika. Die modernste Erweckungsbewegung ist in Ostafrika. Haben Sie gesagt, der geistliche Vater ist Ludwig Krapf und Rebmann. Und dabei konnte bloß Rebmann einen einzigen Afrikaner taufen, einen Verkrüppelten. Aber Gott kann aus dem, was nichts ist, etwas machen, was in unseren Augen nichts scheint. Missionar Isenberg, aus Abessinien vertrieben nach langjähriger Haft. Das Grab ist dort. Die Engländer haben ihn nach Bombay genommen. Er soll Kinderheime aufbauen, weil sie auf dem Indischen Ozean Sklavenschiffe aufgebracht haben mit afrikanischen Kindern. Die haben sie nach Bombay gebracht, die wurden erzogen. Und Isenberg hat sie nach Ostafrika zurückgebracht als Unterstützung für die kleinen Rebmannschen Gemeinden. Also, sie merken, man könnte endlos an jedem Grab erzählen, Begräbnisgarten. Aber die alten Missionare freuen sich wohl noch im Himmel, wenn sie sehen, über dem Begräbnisgarten, großes Areal, die Akademie für Weltmissionen. Dort werden Missionare, die in Liebenzell oder wo sonst wo Bibelschulen Krishona ausgebildet sind, aber jetzt in Asien und Afrika durch die Staaten immer wieder Nachweis erbringen müssen, dass sie einen akademischen Grad haben müssen, Magister oder Bachelor, können nochmal aufstocken ihr Studium und mit einer amerikanischen Universität in Verbindung einen Magistergrad oder Bachelorgrad erwerben. So haben wir immer etwa 120 Missionare in der Familie, in der Gemeinde. Was ist das für ein Impuls auch für uns in der Gemeinde und hält uns lebendig? Wir kommen gar nicht nach, sie alle berichten zu lassen, was sie in Erfahrungen mitbringen. Dann gehen wir vorbei, unten am alten Friedhof ist unser modernes Alten- und Pflegeheim, eigentlich als Altenheim gedacht, aber ist heute ein reines Pflegeheim. Und das Schöne ist, dass eigentlich alle Glieder der Gemeinde, die irgendwie können, auch wir Rentner, meine Frau macht zum Beispiel Gedächtnistraining, andere sind dabei beim Essen eingeben oder helfen beim Betten, dass die Gemeindeglieder von Korntal mitbeteiligt sind im diakonischen Auftrag. Wir sind jetzt aus Versehen vorbeigegangen an dem Haus, in dem auch das Büro der Ludwig-Hofager-Vereinigung ist. Weiter unten ist das große Areal des Missionsbundes Licht im Osten. Etwas im Westen ist der christliche Technikerbund. Sie merken, eine Fülle von christlichen Einrichtungen haben sich in dem Korntal angesiedelt. Die Stelle, wo früher das Missionarshaus war, Gottlieb Wilhelm Hoffmann hat gesagt, wenn die Missionare auf Heimaturlaub kommen, wissen sie nicht, wohin sie können. Oder wenn sie plötzlich krank werden und aus Indien zurückkommen, ich baue ein Haus, wo Missionsfamilien die ersten Monate unterkommen können, bevor man weiß, ob sie nochmal ausreisen. Das Witwenhaus, weil er erkannt hat, wenn einer von den Landwirten wegstirbt, dann wird das Erbe verteilt unter den Kindern und die Frauen stehen da, keine Versorgung. Ich brauche eine Heimat für die Witwen, eine Versorgung. Das erste kleine Krankenhäusle, zwei Kindergärten. Wir haben insgesamt 27 diakonische Einrichtungen, die von der Brüdergemeinde bis heute getragen werden, auch von den Mitgliedern der Gemeinde, die sich gerade im Augenblick zur Brüdergemeindeversammlung treffen, die da getragen werden. All das ist entstanden, jetzt haben wir noch nicht gesprochen vom Knabeninstitut, wir haben noch nicht gesprochen von der Rettungsanstalt, von den modernen Behindertenschulen, vom Flattichhaus, von der Mittelanstalt. Es kommt alles noch, wenn ich nur ein bisschen Luft habe. Aber jetzt wollen wir zuerst fragen, wie kam es denn dazu, dass in diesem Korntal, das seinen Namen völlig zu Unrecht trägt, das entstanden ist. Denn es ist ein ganz unfruchtbares Gebiet. Ich bin froh, dass wir kein Stückchen Garten mehr haben, sondern vor unseren Fenstern den schönen Schlosspark. Denn es würde keine einzige Mohrrübe, kein einziger Rettich würde wachsen. Wir haben so einen festen Boden, wie festgetretener Schlamm, da wächst nichts Rechtes. Es wurde berichtet, im frühen Korntal auf den Äckern konnte man zwischen den einzelnen Halmen, ohne dass man einen Halm zertreten hat, durchgehen. Und das heißt auch noch Korntal, nicht? Aber oben auf der Höhe, über den ehemaligen Weinbergen, Wein soll da gewachsen sein. Deshalb sind die alten Korntaler so klein geblieben, die hat es zusammengezogen, gell? War kaum so Essig zu verwenden. Aber oben geht der Strohgäu los, Münchingen zu, da ist fruchtbarer Boden. Es gibt in Württemberg gar nicht viel fruchtbaren Boden, auf den Fildern, dann im Gäu-Herrenberg zu, im Strohgäu. Aber Korntal ist leer ausgegangen, deshalb hat auch der Freiherr von Görlitz sein Gut verkauft. Warum hat es Hoffmann gekauft? Hoffmann war als befähigter Notar, Schreiber, dann gewählt worden zum Amtsbürgermeister des Amtes Leonberg. Heute würde man sagen Landrat. Er war verantwortlich für die bürgerlichen Gemeinden. Zwar gab es in jeder Gemeinde einen Schuldheiß, einen Schuldes, aber der Landrat hat die eigentlichen Verwaltungsgeschäfte gemacht. Zugleich war er Mitglied der Kammer im ersten Parlament. Die Württemberger sind gute Demokraten gewesen. Ein befähigter Mann. Der König hat ihn eingesetzt zur Zeit, als die französischen Truppen da waren, dass er im ganzen Land die Versorgung der Truppen regulierte, dass auch die Leute das letzte Heu rausgeben für die Franzosen. Und der König hat Respekt gehabt vor dem Gottlieb Wilhelm Hoffmann, weil er ihm an einem Tag Paroli geboten hat. Es gibt auf der Höhe von über Korntal sieht man das Schloss Solitude, damals noch vom Herzog Karl Eugen gebaut, sieht über die ganze Landschaft und die ganz gerade Straße von der Solitude hinüber nach Ludwigsburg war die Grundlage der Landesvermessung in Württemberg. Schnurgerade Straße, weil man irgendwie mit Pythagoras oder rechten Winkel, das wissen Sie besser, das berechnen kann, wie das dann ist jedenfalls. Jedenfalls die Solitude, der König hat gesagt, ich brauche einen Wildpark und nehme von der Stadt Gerlingen aus der die meisten württembergischen Missionare gekommen sind, ein großes Stück vom Wald weg. Es waren schon die schwarz-roten Pfähle eingehauen in den Wald. Und da hat Hoffmann als Amtsbürgermeister gesagt, Majestät, das geht nicht. Man darf nicht einfach Grund und Boden wegnehmen. Das brauchen die Gerlinger. Ja, der König gesagt, ich entlohne sie. Da hat Hoffmann gesagt, das Geld ist immer schnell verbraucht, wenn Geld da ist. Wald, das ist dauernder Besitz. Und hat sich gegen den König durchgesetzt. Die Gerlinger sind heute noch dem Hoffmann dankbar, dass er es gemacht hat. War damals Mut vor Königsthron. Das war eine ganz seltene Sache. Und deshalb hat der König diesen Mann, diesen Hoffmann geschätzt. Der Hoffmann hat in einem schönen Fachwerkhaus gelebt am Marktplatz in Leonberg, heute noch zu sehen, zusammen mit der Familie Josenhans. Aus beiden Familien, Familie Hoffmann und aus der Familie Hoffmann, sind ganz großartige Missionsinspektoren, heute würde man sagen Direktoren der Basler Mission gekommen, der Josef Josenhans und der Ludwig Wilhelm Hoffmann. Ein frommes Haus. Man hat in dem Kaufladen vom Josenhans, den hat man in Leonberg den Kuriosenhans geheißen. Weil es, wenn man 9 Kinder hat und was in dem Laden alles gibt, das mit den 9 Kindern ging bloß deshalb, habe ich 9 gesagt, 9, 10 Kinder. Die Mutter hat als schlagkräftige Frau die Kinderschar in Zug gehalten. Also bei Hoffmanns wurde nicht geschlagen, das war die nicht schlagende Linie, und bei Josenhans war die schlagende Linie. Also war Kuriosenhaus. Gell? Aber alle frommen Leute konnten das Haus anlaufen. Die Leute haben gesagt, die haben ja schließlich nichts mehr zu essen. Alle frommen Leute aus der Umgebung kommen dazu. Hoffmanns und Josenhans ins das Haus und wurden herrlich aufgenommen. Der Hoffmann wollte manchmal Ruhe haben. Er hat ein Hinterstübchen gehabt, in das er sich manchmal verzogen hat, wenn zu viele fromme Brüder aufgetaucht sind. Ist auch gut, dass früher schon das Problem gab, ob man sagen kann, der Vater ist nicht da, gell, oder also sich, dass man sich verleugnen lassen kann. Man braucht ja auch mal irgendwann Ruhe. Und es war gutes Einvernehmen zwischen den beiden Familien. Hoffmann hat schon in Leonberg angefangen mit einer ganz intensiven Kinderarbeit. Ich habe vorgestern schon mal gesagt, geistliches Leben beginnt auch immer mit einer lebendigen Kinderarbeit, Sonntagsschularbeit, weil dann Laien hineingeführt werden in die Bibel. Als Erzähler, als Mitarbeiter. Er hat ein Kinderliederbuch herausgegeben, das dann vom Kalver Verlag verlegt wurde in x Auflagen. Also er hat auch da noch Begabung gehabt im musikalischen Bereich. Und wenn heute ein neues Singen aufkommt, ist mir das immer interessant, das war damals auch Zeichen der Erweckung, dass man wohl die alten Choräle geschätzt hat, aber auch die neuen Lieder gern dazugenommen hat. Hoffmann hat unter einem gelitten als Politiker und als Landrat, dass so viele Familien ins Verderben ausreißen, weil sie meinen, in Russland geht alles besser, wenn wir neu siedeln können. Und diese Sorge hat auch der König Wilhelm geteilt, schon sein Vorgänger, der dicke Friedrich, ehemalige Kurfürst Friedrich von Württemberg, war so dick, dass Napoleon gestaunt hat über die Dehnungsfähigkeit der menschlichen Haut. Und es gab ein Problem bei der Beerdigung 1815. Er ist einfach nicht in den Sarg hineingekommen. Dicke Friedrich mit Recht gesagt, aber schon der hat gelitten drunter, sagt, die besten Familien gehen unserem Land verloren, die unternehmungslustigsten, die gehen weg. Amerika war damals noch gar nicht so im Blickpunkt. Wie kann man das stoppen? Er hat den Oberregierungsrat Friedrich List, einen berühmten Nationalökonomen, angesetzt. Was kann man machen? Was ist Grund dafür, für diese Auswanderung? Friedrich List hat aufgelistet, es gibt Leute, die aus totaler Verarmung kommen, deren Besitz vergandet ist. Es gibt Leute, die einfach gescheitert sind in ihrem Leben. Die kann man ruhig gehen lassen, das ist nicht schlimm. Aber es gibt auch eine Gruppe, die religiöse Erwartung haben, dass Jesus bald wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, wird er seine Füße auf dem Ölberg stehen. Da man aber damals, das gehörte zum Osmanischen Reich, Jerusalem, da nicht hin konnte, türkischer Besitz, wollte man möglichst nahe hin, also nach Südrussland, auf die Krim, dann, wenn er kommt, ist man möglichst nahe. Woher kam diese Erwartung? Albrecht Bengel, der 1752 gestorben war, hat nach seinen Berechnungen ausgerechnet, dass im Jahr 1836 das tausendjährige Reich beginnt. Da wird es ein bisschen schwierig. Er hat nicht damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt. Denn er war der Meinung, zuerst kommen die tausend Jahre des Friedens, dass der Antichrist gebunden ist und da wird der Antichrist nochmal losgelassen, aber dann kommt Jesus. Aber viele in Württemberg haben gesagt, wenn das tausendjährige Reich beginnt mit dem Frieden, dass der Antichrist gebunden ist, dass Mission gibt zu allen Völkern, das kann doch gar nicht anders sein, als dass vorher Jesus kommt. Es gibt heute noch in der Theologie, die Prämillenaristen und die Postmillenaristen in Amerika streiten die sich bis heute, kommt Jesus nach dem tausendjährigen Reich oder vor dem tausendjährigen Reich? Der Hoffmann hat gesagt, wenn der Herr Jesus kommt, dann werden wir ihn auch in Württemberg sehen. Denn wie der Blitz aufgeht und leuchtet vom Aufgang der Sonne bis zum da braucht man nicht extra nach Jerusalem. Aber jetzt habe ich die beiden Gruppen, die einen, die auswandern wollen, die anderen, die da bleiben wollen. Deshalb hat er die Parole ausgegeben für sein Korntal, das er geplant hat. Ich will gleich das erzählen. Wir beten, warten und hoffen, wie wenn der Herr morgen käme. Und wir arbeiten, wirken in Treue, wenn es noch tausend Jahre weiterginge. Beides, verstehen Sie? Ich will bereit sein, wenn er morgen kommt, wenn er heute Abend kommt. Und will aber auch in Treue arbeiten, wenn es noch tausend Jahre weitergeht. Das zu Hoffmann. Aber Hoffmann hat das aufgenommen, was Liszt sagt. Da gibt es diese Gruppe, die auswandern wollen nach Südrussland, weil sie meinen, sie sind an Jesus näher. Mensch, das ist doch unnötig. Und hat an den König eine Eingabe gerichtet. Die würden zu einem großen Teil hierbleiben, wenn man ihnen erlauben würde, dass sie eine Gemeinde gründen dürfen, indem sie selber bestimmen, was Gesangbuch ist, welchen Pfarrer sie haben können, eigene Pfarrerwahl, dass sie nicht irgendeinem liberalen Pfarrer ausgeliefert sind. Denn damals war die Zeit eines ganz großen theologischen Liberalismus. Und das Konsistorium hat einfach die Pfarrer in die Gemeinden geschickt, gab die Zeit eines neuen Gesangbuchs, das so seicht war, dass man es heute kaum mehr versteht. Da ist uns neues evangelisches Gesangbuch, das Einheitsgesangbuch, fromm, fromm, fromm dagegen. Wie es damals war, trostlos. Und man hat eine neue Liturgie eingeführt unter dem dicken Friedrich, in dem abgeschafft war, etwa bei der Taufe, ich entsage dem Teufel und allen seinen Werken. Man hat gesagt, man hat den Teufel durch Kabinettsbeschluss abgeschafft. Gottlos von der Regierung, wir müssen weg hier. Und da hat Hoffmann gesagt, wenn man diesen Gemeinden erlauben würde, dass sie eine eigene Agenda haben, wenn sie ihren Pfarrer berufen können, sie würden da bleiben. Das Gesuch ist verschwunden, wie das heute auch oft geschieht, unerledigt. Hoffmann hat 17 Eingaben an den König gerichtet, bis endlich die 17. Eingabe erhört wurde. Man muss auch bei Behörden beharrlich bleiben. Gell? Hat er als Landrat gewusst. Und dann wurde aber zuerst eine Umfrage gemacht, wie viele Familien interessieren sich überhaupt für so eine neue Gemeinde. Es haben sich über 700 Familien gemeldet. De facto haben 80 nachher nur angefangen. Aber war ein ganz großes Interesse. Es wäre prima, wenn es das geben würde, eine eigene Gemeinde. Im schwäbischen Pietismus, einer meiner Urgroßväter, hat gesagt, ich verspreche mir überhaupt nichts davon. Wenn fromme Leute zusammenziehen, das wird furchtbar. Ich kenne mein eigenes Herz. Ich möchte fromm sein, aber ich kenne die Unarten meines eigenen Herzens. Und wenn 20 Fromme zusammenziehen mit ihren je eigenen Unarten, das gibt ein Fiasko. Okay. Hofmann hat selber gesagt, am liebsten hätte ich einen Mörser, in dem ich jeden einzeln zerstampfe und mit Liebe Gottes Angesicht. Also er war nüchtern, gell? Dass es nicht eine Idealgemeinde gibt, das gibt's auch heute nicht. Wir haben auch den Streit, werden viel zu viele neue Lieder gesungen, die anderen sagen viel zu viele alte, die Predigt viel zu lang, viel zu kurz, man muss zu oft aufstehen, zu oft sitzen. All die Streitigkeiten haben wir auch nicht. Wir haben doch alle unsere merkwürdigen Ecken und Kanten. Das war von Anfang an so. Aber dann hat Hofmann angefangen mit diesen 80 Familien, die meist aus armen Verhältnissen kamen, hat gesagt, bevor ihr eure Hütten fertig baut, die so ein bisschen Lehmhütten waren, wird der große Saal gebaut. Das erste Gebäude, der stand, war der große Saal. 1819 eingeweiht. Tausende waren aus Württemberg gekommen. Ich weiß bis heute nicht, wie man das gemacht hat. Die haben gar nicht im großen Saal alle Platz gehabt. Lautsprecheranlagen gab es damals nicht. Aber damals konnten die Brüder, auch die Pfarrer, noch laut reden. Gell? Das kann ja heute gar keiner mehr richtig. Ich habe in Ulmer Münster noch angefangen als junger Pfarrer, wo es noch keine Lautsprecheranlage gab. Da hatten wir einen Pfarrer Klass, den Onkel vom späteren Landesbischof. Der hat so gepredigt: Liebe Gemeinde! Der brauchte nicht viel Gedanken, bis er 25 Minuten gefüllt hat. Aber er konnte laut reden. Und im Ulmer Münster gibt es 7 Sekunden Nachhaltzeit. Aber jetzt wollen wir mal von Korntal reden. Also großer Saal gebaut, mit diesem Fest eingeweiht. Und dann wurden die Straßen schachbrettartig angelegt. Vorgestellt hatte sich Hofmann, es gibt eine Gemeinde des schwäbischen Pietismus, in dem die verschiedenen Gruppen der Pietisten versammelt sind. Er selber hat gesagt, ich bin zum Glauben gekommen als Prägitzer. Da muss unser lieber Bruder nachher erklären, was die Prägitzer sind, mit einem mehr fröhlichen Christentum. Ich will mein Leben führen als Haner, nämlich mit ernsthaftem Glaubensgehorsam, und ich möchte sterben als Herrnhuter in fröhlicher Siegeszuversicht und Himmelshoffnung. Also er hat gesagt, die verschiedenen Gruppierungen müssen zusammenwirken. Auch die verantwortlichen Personen, da müssen ebenso viel Haner und Altpietisten und Prägitzer da sein, damit nicht eine Linie über die andere Überhand gewinnt. Schon damals unter pietistischen Brüdern aufpassen, damit wir die Balance halten, gell? Hat er als politischer Taktiker auch gewusst. Dann wurde der große Saal eingeweiht und dann hat Hofmann gesagt, und wir wollen nicht bloß jetzt für uns Freiheiten haben, sondern diese Gemeinde darf kein Tümpel sein, in dem das Wasser nachher abgestanden ist, sondern muss Abflüsse haben. Weil er selber von seiner eigenen Leonberger Zeit her sehr für die Jugend aufgeschlossen war, hat gesagt, die erste Sache, die wir brauchen, ist Jugenderziehung, Kindererziehung. Wir wollen junge Menschen zu brauchbaren Bürgern dieser und jener Welt erziehen. Dieser und jener Welt. Und er hat den jungen Schulmeister, den Feuerkopf, Johannes Kullen aus Metzingen geholt, der hat dort eine kleine Lateinschulanstalt, bring die mit, bring deine Schüler mit und deine Schwestern, die dir haushalten, und so entstand das Knabeninstitut. Über das könnte man noch viel jetzt reden. Es gab eine Zeit, in dem Knabeninstitut war im Jahr 1860, als etwa 250 Gymnasiasten, muss man sagen, aus Schottland, England, französische Schweiz, Ungarn, Österreich, da waren, unter dem Professor Pfleiter, der nachher das Johanneum gegründet hat, der hat gesagt, wir brauchen die Ausländer, damit ich von den Schwaben verlangen kann, dass sie wenigstens Schriftdeutsch reden. Denn die Ausländer müssen ja wenigstens Schriftdeutsch sprechen können. Und es hilft denen, wenn sie Englisch, Französisch und so weiter kennen. Der berühmte amerikanische Bibeltheologe Philip Schaff war einer der Absolventen dieses Knabeninstitutes, unheimlich viel Freunde quer durch die Welt hatte. Was denken Sie, was für Kontal das den Horizont aufgerissen hat, die jungen Leute. Und unter Pfleiderer, bloß jetzt noch den einen Gedanken, der Pfleiderer hat dann in England gesehen, wie wichtig der Sport ist, einschließlich Fußballspiel. Und hat gesagt, also, bei den Korntaler Geschwistern kann ich also, die jungen Leute auf der Wiese nicht Fußball spielen lassen, die sagen, die sollen lieber Bibel lesen. Dann hat er vor den Toren von Korntal ein Grundstück gekauft am Tachensee und dort ein Riesensportgelände angelegt, 1862, mit einer Halle, wo die jungen Leute abends verpflegt wurden, mit Schubkarren wurde der Imbiss herausgebracht vom Schülerheim und die konnten im Winter dort Schlittschuh laufen, im Sommer baden in dem Tachensee, ein kleiner Weinberg war dabei. Verstehen Sie, jugendgemäß auf die Interessen der jungen Leute eingegangen, es war keineswegs bloß eng. Es gab natürlich auch Leute in Korntal, die eng waren, aber es wurde allein durch das Knabeninstitut schon der Horizont weit aufgerissen. Aber man hat gesagt, oh Kullen, du machst es gut, aber wir brauchen eigentlich auch ein Töchterinstitut. Es gab doch gar keine Mädchenbildung, erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts richtig entstanden. 1846 wurde das höhere Ausbildung für Töchter eingeführt. Die sind nachher so qualifiziert gewesen, dass sie fast alle Lehrerinnen wurden. Töchterinstitut, aber vorher war etwas anderes entstanden, dass Hoffmann gesagt hat, wir müssen etwas tun für die Straßenkinder. Ich habe vorher was ausgelassen. Er wollte ja die verschiedenen Gruppen des Pietismus verbinden, hat gesagt, der Michael Hahn, der Leiter der Hahnischen Gemeinschaften, Gründer der Hahnischen Gemeinschaften, der soll Vorsteher von Korntal werden. Und kaum hat er Ja gesagt, ist er gestorben, die Ewigkeit abgerufen worden. Dann hat Hoffmann gesagt, dann wird ein hahnischer Bruder von Plieningen, bist du bereit? Der ist auch gestorben. Dann hat Bruder Metzger von Auenhahner gefragt, von Böblingen, bist du bereit? Da hat er gesagt, ich kann nicht von meinem Geschäft weg. Aber da hätte ich gesagt, es ist des Herrn ganz klar ausgesprochener Unwille, dass wir mit dem Korntal weitermachen. Wenn das nicht klappt mit den Vorstehern, aber dann hat Hoffmann gesagt, dann mache ich es selber. Und hat seinen gut bezahlten Posten als Notar aufgegeben, ging unbezahlt, ehrenamtlich nach Korntal. Er hat dann gelebt von ein paar Vermögensverwaltungen, aber hat nebenher doch die kleine Poststelle gemacht, das Gasthaus betrieben mit seiner Familie und das Gasthaus zu einer Blüte geführt, dass es im ganzen Umkreis hieß, wenn ich gut vespern will, schon was Schwaben vespern, ist was besonders Wichtiges, gell? Hält Leib und Seele zusammen. Die sind ins Gemeindegasthaus gekommen, das von Hoffmann selber betrieben war. Aber er hat ganz großen Verzicht für sich und seine Familie geübt. Zu seiner Familie, seine erste Frau ist früh weggestorben, bei der Geburt des ersten Kindes, auch das Kind ist gestorben, seine zweite Frau, geborene Löffler, hat drei Mädchen geboren, einen Sohn, den späteren Basler Missionsinspektor und noch späteren Generalsuperintendenten der Kurmark und Hofprediger in Berlin. Die dritte Ehe mit einer geborenen Löffler, eine geborene Baumann, da ist der Sohn Christoph herausgekommen. Der Führer der Templer, wenn Sie schon was gehört haben. Jaffa-Orosten, Haifa, Beginn der Carmen-Mission, ist eine Extra-Geschichte, erzähle ich nächstes Jahr. Der Christoph Hoffmann war ein bisschen, er hat ja nachher nicht mehr an Jesus geglaubt und nicht mehr an die Trinität, ist ein bisschen daneben hinausgegangen, aber auch ein großer Unternehmer. Also verschiedene Ehen nacheinander. Aber hat natürlich, er war auch ein kleiner Papst. Und man durfte ihm nicht widersprechen. Wenn er sich eine Idee in den Kopf gesetzt hat, dann muss das gemacht werden. So hat er eines Tages die Idee gehabt, als in seinem Gemeindegasthaus ein bettelnder Bube hereinkam, abgehärmt, hat einer von Wirtsleuten gesagt, also es ist eigentlich schlimm, dass man diese Leute auf der Straße lässt, kann man da nichts tun. Und hat 24 Kreuzer dem Hoffmann hingelegt und hat gesagt, so ähnlich wie bei Franke in Halle, versuchen Sie, was für die Kinder zu tun. Mit 24 Kreuzern hat es angefangen, dass eine Rettungsanstalt, Armenrettungsanstalt aufgebaut wurde. Hoffmann hat gesagt, ich brauche den befähigsten Mann dazu. Ich schreibe an den Christian Heinrich Zeller von Beugen, der 1820 begonnen hatte mit dieser Armenrettungsanstalt in Beugen am Rhein. Schick du mir den besten Mitarbeiter. Da hat er gesagt, ja, ich habe gerade den Baumgärtner ans Rohe Haus nach Hamburg gegeben, aber ich habe hier den Banner, der ist Württemberger, den Andreas Banner, den kriegt ihr. Und der Andreas Banner hat mit seiner Frau, der Christine Gewohner Kullen, das Rettungshaus aufgebaut und hat sofort erkannt, diese Kinder sind so kaputt, dass ich sie nicht in die Dorfschule schicken kann, zu den anderen Kindern, sondern die brauchen wahrscheinlich Einzelunterricht. Ich muss den Einzelnen nachgehen. Da Hoffmann gesagt, das hört aber alles auf. Jetzt braucht man noch einen extra Lehrer, der dir noch hilft in deiner Armenanstalt. Wir haben doch kaum Geld für die Kartoffeln da. Der Banner hat gesagt, ich möchte eine eigene Schule um der Kinder willen. Da sind die beiden sich so in die Haare gekommen, dass der Hoffmann aufgestanden ist im Brüdergemeinderat und die Tür zugeschmissen hat und gesagt hat, ich werfe den ganzen Bettel hin. Der Banner kam heim und hat gesagt, oh Mutter, jetzt ist alles aus mit unserer Brüdergemeinde. Der Herr Vorsteher, der ist völlig aus dem Häuschen. Und ich habe ihm Widerpart gegeben. Ich habe alles falsch gemacht. Da hat sich die Christine schnell hingesetzt und hat einen kleinen Zettel geschrieben. Verehrter Herr Vorsteher, vielleicht haben wir alle gefehlt, aber wir müssen doch zusammenhalten. Vergeben Sie um Christi willen. Der Hoffmann hat gesagt, gut, dann ist in Ordnung, dann mache ich wieder weiter. Wenn Frauen Zettel schreiben, das ist ganz wichtig. Gell? Frauen haben eine Nase, wo ein Gewitter aufzieht. Gell? Und wir Männer können oft nicht von unserer Position runter. Also Sie merken, Korntal ist keineswegs ein heiliger Ort. Das habe ich in meinen Büchlein immer geschrieben. Nicht, dass man sagt, heiliges Korntal, in dem die Menschen heilig sind. Es waren lauter Menschen mit Ecken und Kanten und Fehlern. Und Gott hat durch einzelne Leute wieder geholfen, dass man einigermaßen weitergekommen ist. Aus dieser Armenanstalt ist ein ganz großes Werk mit behinderten Kindern entstanden oder früh kaputt gemachten Kindern. Ich darf alle paar Wochen bei denen Andacht halten. Also so betet meine Frau und ich nie für einen geistlichen Auftrag, wie bevor es zu den Kindern geht, dass die überhaupt ruhig werden. Da muss man Mischung zwischen Billy Graham und einem Löwendompteur sein, gell? Aber neulich war es Geschenk, es war die Davidsgeschichte dran, der David auf der Harfe spielt. Wenn der Saul unruhig war vom bösen Geist. Und abends kommt die Frau Bodenberger und ruft an und sagt, Herr Schäfbuch, wissen Sie, was passiert ist heute Abend? Sagt, der ganz schwierige junge Kerl, 10-Jähriger, können wir nicht was singen? Ja, warum? Dass der böse Geist weggeht. Gell? Sei Halleluja, lieber Gott, dass bei dem armen Buben was rübergekommen ist von der Geschichte. Verstehen Sie, für solche Aufgaben sind unsere Rettungsanstalten, die heute allerdings heißen Spezialschulen und was, ich weiß gar nicht die Ausdrücke, wie man heute dafür sagt, die Johannes-Kullen-Schule, fast immer bloß Klassen mit ein oder zwei Kindern. Eine Zeit lang wollte die Stadt Stuttgart, weil wir außerhalb des Territoriums von Stuttgart liegen, uns keine Kinder mehr schicken, sondern es müssen zuerst die Plätze in Stuttgart gefüllt werden. Und jetzt haben sie gemerkt, so wie in Korntal werden die Kinder nirgends betreut, dass wenigstens bei einigen Hoffnung entsteht, dass sie zurechtkommen zu brauchbaren Bürgern dieser und jener Welt werden. Jetzt haben wir wieder Schule und Heim voll und da sind wir froh. Fängt schon mit Kleinkindern an. Nein, ich habe erlebt bei unserer Schwester Anna, wie ein Zuhälter das Kind brachte, das eine Prostituierte geboren hatte. Sehen Sie, aus solchen Milieu kommen die Kinder schon zweijährig total verkommen. Und das Korntal hat diese Anstalten betrieben, neben dem Witwenhaus, dem Missionarshaus, aber die ganz große Anliegen von Korntal war immer die Weltmission und verbunden damit die Evangelisation. Deshalb waren wir so froh, dass Emil Zimmermann, der erste große Evangelist nach Elias Schrenk, seinen Wohnsitz in Korntal genommen hat und der Evangelist aus Korntal war und heute noch Wolfgang Schumann, eine Fülle von Evangelisten aus Korntal kommen, aber vor allem die Mission durch die Akademie für Weltmission und durch viele Missionare, die von Korntal ausgegangen ist, dass ihre Wellen in Korntal bricht. Ein letztes, man könnte noch viel erzählen, aber ich habe einiges vom Geist von Korntal in das Büchlein hineingenommen. Karl Köllner, der die Judenmission entdeckt hat. Der König hat gesagt, der König Wilhelm, ich habe erlaubt, dass Korntal gegründet wird. Und wie ist's mit einer zweiten Gemeinde? Er hat Hoffmann gesagt, ich habe eigentlich genug zu tun mit Korntal, um das aus den Schulden rauszubringen. Er hat den Tilgungsplan für das Gelände, das er gekauft hat, enden lassen 1836. Falls doch Jesus wiederkommt. Dann, versteht, jeder andere wird sagen, ist doch noch gut, wenn ich noch Schulden habe, wenn Jesus wiederkommt, dann brauche ich mich nicht zu kümmern. Nein, er wollte dann seine Schulden bezahlt haben, wenn Jesus für mich wiederkommt. Aber dann hat der König gesagt, ich hätte noch eine Aufgabe im Oberschwäbischen, das war das Neu-Württemberg, das dazugekommen war, von Ulm an südwärts bis zu Friedrichshafen. Der König, der dicke König Friedrich, hat deutlich gesagt, jetzt habe ich sogar einen Hafen, gell? Deshalb hieß er Bootmann, hat er umgetauft in Friedrichshafen. In diesem Gebiet, wo sehr viel Moor ist, sollte eine Gemeinde entstehen, die das Moor und Ried urbar macht. Man hat es dann zu Ehren des nachfolgenden Königs Wilhelmsdorf genannt. Und Korntal hat für seine Tochtergemeinde gebürgt. Liebe Brüder und Schwestern, ich sage Ihnen aus viel Noterfahrung, bürgen Sie nie, nie. Lieber werfen Sie das Geld in den Rhein, da hören Sie es wenigstens platschen. Also, nie bürgen. Und Korntal hat gebürgt aus Verantwortung für Wilhelmsdorf und ist beinahe dann dran bankrott gegangen. Es wäre bankrott gegangen. Hoffmann war damals schon schwer krank und schrieb immer mit dem Finger auf die Decke Wilhelmsdorf. Das hat ihn bis in die schwerste Krankheitszeit verfolgt. Er hat mit seinem eigenen Vermögen gebürgt, er konnte seinen Kindern nichts hinterlassen. Aber dann ist ein junger schwäbischer Notar Dauer, der dann später Nachfolger von Hoffmann wurde, eingesprungen und hat noch einmal bei den schwäbischen pietistischen Gemeinschaften geworben, ob sie nicht noch einmal eine Sonderspende aufbringen. Da haben die schwäbischen Gemeinschaften gesagt, noch einmal, 40.000 Gulden haben sie zusammengebracht, mit dem konnte Wilhelmsdorf entschuldet werden. War damals eine unvorstellbare Summe. Hoffmann hat es nicht mehr erlebt, dass Wilhelmsdorf entschuldet wurde, aber Gott hat das Wunder über seinen Tod hinaus getan. Man hat ihn immer wieder während seines Lebens lächerlich gemacht. Es erschien eine Schrift zur Verteidigung. Der Dr. Christian Gottlob Barth hat eine Schrift geschrieben. Hoffmännische Tropfen gegen die Glaubensohnmacht unserer Zeit. Und dann hat ein liberaler Pfarrer eine Gegenschrift geschrieben. Die hoffmännischen Tropfen chemisch untersucht und als nichtig erkannt. Also da ging es damals einen Kampf und Hoffmann hat gesagt, Gott sei Dank ist alles nicht wahr und Gott gebe, dass es nicht wahr wird. Er konnte auch drüber stehen, über dem, was kritisch über ihn gesagt wurde. Der eigentliche Impuls seines Lebens war für dass Gott ganz große Gaben, politische, wirtschaftliche Gaben in ihn gelegt hat. Wir brauchen in der Christenheit auch Menschen, die befähigt sind, einfach im normalen Leben sich zu bewegen und auch zu taktieren. Und dass Gott diesen Mann durch die Schriften, die er gelesen hat von Steinhofer, Brassburger, dann vor allem Luther, so geprägt hat, dass der Geist dieser Menschen über ihn gekommen ist und dass er sich nicht festgegraben hat in den Nöten von Korntal, sondern ein Mann des Hoffens geblieben ist. Als sein Sohn Dr. Ludwig Wilhelm Hoffmann von Basel über Tübingen als Hofprediger berufen wurde, nach Berlin, hat ihm sein Freund Blumhardt geschrieben: Lieber Wilhelm, verlier dein F nicht, werde nicht aus einem Hoffmann ein Hofmann, ein Höfling. Also der Vater Hoffmann war ein Mann des Hoffens geblieben. Mit weitem Blick für viele Gemeinden bis nach Südrussland hat er für Pfarrer gesorgt. Und wenn Sie heute immer wieder hören, wir haben heute bei Tisch darüber geredet, über die Mennoniten-Brüdergemeinden, die in Kanada, Paraguay, Chaco, Russland, die haben über die furchtbaren Verfolgungen zusammengehalten. Die Verfassung der Mennoniten-Brüdergemeinden ist abgekupfert von Korntal durch den Pfarrer Eduard Wüst, den der Hoffmann den nach Neustuttgart, Rosenfeld, Neu-Ulm geschickt hat, in diese Gegend von Berdjansk. Und diese Verfassung, dass die Laien das Sagen haben und selber ihren Pfarrer bestimmen können und dass das Liedgut wichtig ist und eine geordnete Liturgie, das hat mitten in Verfolgungszeiten diesen Gemeinden, den Mennonitengemeinden, durchgeholfen durch die schwere Zeit. Also Sie sehen Impulse, die Gott geschenkt hat von diesem einen Mann des Hoffens aus. Er lebt. Und wir wollen warten, beten und hoffen, wie wenn der Herr morgen käme. Wir wollen arbeiten und wirken, wie wenn es noch 1000 Jahre weiterginge. Herr, mach uns so bereit, mit dir zu leben, dass wir mit dir zusammen nicht Zeit und Stunde wissen, aber uns von dir sagen lassen: Wachet, bereit sein, und schenk's uns, dass auch wir brauchbare Bürger dieser und erst recht der jenen Welt werden. Amen.